Hallo und herzlich willkommen zu Die Gesellschafter, der Podcast von diegesellschafter.de, ein Projekt der Aktion Mensch. Mein Name ist Tim Pritlove und hier geht es auch heute wieder darum, Organisationen und ihre Hintergründe, die Personen, die damit verbunden sind und ihre Motivationen und Themen vorzustellen. Und im Mittelpunkt des heutigen Gesprächs steht die Humanistische Union, eine Organisation, die es schon sehr lange gibt. Und ich begrüße Sven Lüders, hallo.
Hallo Tim.
Du bist, wie kann man sagen, Sprecher, Geschäftsführer?
Geschäftsführer.
Geschäftsführer, aber auch Sprecher?
Nein, das bin ich nicht. Aber also für die Öffentlichkeitsarbeit auch zuständig, das stimmt, aber Geschäftsführer ist
okay, aber du darfst dich hier äußern.
Genau, ich darf mich äußern.
Super. Ja, die Humanistische Union gibt es schon seit ziemlich lange, seit 1961 in der Bundesrepublik Deutschland, früh gegründet worden. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, würde mich allerdings erstmal dein Hintergrund interessieren, dein vielleicht so bis zu dem Punkt, wo du bei der Humanistischen Union aufgeschlagen bist. Gründungsmitglied bist du ja wahrscheinlich nicht
geworden. Reicht nicht ganz, nein. Ja, wie bin ich zur Humanistischen Union gekommen? Das ist, glaube ich, sogar eher die Geschichte. Eigentlich hätte ich kaum hinkommen dürfen, beziehungsweise ich bin ein, glaube ich, ziemlich untypischer Vertreter, wenn man die Humanistische Union kennt. Ist ja keine so ganz große Vereinigung, aber wenn, dann wird ja eher mit ihr assoziiert ein Verein von eher älteren Männern, eher gesetztere Herrschaften, bürgerlich, vor allem aber ein Verein, der, glaube ich, sehr westdeutsch geprägt ist. Also die Humanistische Union in ihrer Themenzusammensetzung, in ihren Arbeitsfeldern ist ein sehr bundesdeutsches Gewächs. Ich komme aus Ostdeutschland, bin jünger als der Verein und insofern eher ein untypischer Vertreter. Ich komme aus der Bürgerrechtsbewegung in Ostdeutschland und ja, nachdem die sich im Zuge der Vereinigung mehr oder weniger selbst abgeschafft bzw. ausgelaufen hat, war ich natürlich auf der Suche nach einer neuen Heimat. Und wenn man dann nicht so sportbegeistert ist, dass man zu jeder Demonstration geht und seine Stärken eher in der Sprache, in den Argumenten sieht, dann passiert es halt, dass man bei der Humanistischen Union landet. Also ich habe mir nach der Wiedervereinigung die politische Landschaft an NGOs auch so etwas angeschaut in Westdeutschland, hatte mir dann sehr viel Material bestellt von allen möglichen Organisationen, die mir da so über den Weg liefen, bekannt waren. Darunter war auch eine Broschüre von der Humanistischen Union zur Abschaffung des Verfassungsschutzes, die mich damals sehr beeindruckt hat von ihrer Konsequenz her und vor allem vor dem Hintergrund meiner Erfahrung aus Ostdeutschland mit der Staatssicherheit und der ganzen Diskussion, also wie man mit diesem Geheimdienst im Nachhinein umgeht, mit seinen Mitarbeitern, mit den Erfahrungen der Überwachung und welche Konsequenzen das jetzt eigentlich für Westdeutschland auch hat. Ja, und dann über mein Studium bin ich dann zur Humanistischen Union gestoßen.
Studium von was?
Ich habe Soziologie studiert.
Mhm. Passt das gut zusammen?
Das ist insofern auch etwas untypisch, weil die Humanistische Union ja eher als ein Verein von Juristen gesehen wird. Insofern, glaube ich, passt es aber auch zusammen, weil ich bin ja quasi der Dolmetscher auch so etwas des Vereins. Das heißt, ich bemühe mich darum,
gewisse Argumente Sprache in die gesellschaftliche
genau, aus den Fachzirkeln heraus, das dann nochmal zu übersetzen, was denn da jetzt an Kritik wieder vorgetragen wird und das dann auch für eine breitere Allgemeinheit verständlich zu machen. So zumindest der Versuch.
Die Humanistische Union ist ja jetzt an öffentlichen Figuren eigentlich nicht arm, wenn man jetzt sich einfach nur mal die Mitgliederstruktur anschaut und wer da unter anderem sich mit organisiert hat. Unter anderem sind eben auch heute ja noch für ihr Wirken im Bereich Bürgerrechte sehr bekannten Personen wie Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger oder Burkhard Hirsch, also vor allem so aus diesem stark liberalen FDP-Umfeld, aber genauso gut auch aus anderen Parteien. Interessant fand ich, dass auch wohl Otto Schilly mal zu den Mitgliedern gehört hat, aber ja jetzt nicht unbedingt gerade bekannt dafür ist, sich jetzt
ja,
für diese die Themenvielfalt so einzusetzen, wie sich das jetzt hier bei der Humanistischen Union abzeichnet. Wie passt denn das zusammen?
Ja, also zum einen die Vielfalt an Vertretern passt insofern, glaube ich, zusammen, weil die Humanistische Union als Ideal oder als ja, Gravitationszentrum ihrer Arbeit und ihres Engagements einen sehr urliberalen Wert vertritt, nämlich die Selbstbestimmung, den Anspruch auf Selbstbestimmung gegenüber fremden Institutionen. Also das umfasst natürlich den Staat, wie wir heute denken, aber gerade auch vor dem Hintergrund ihrer Gründungsgeschichte sehr stark auch die Selbstbestimmung gegenüber moralischen Instanzen wie etwa den Kirchen. Und insofern finden sich in der Humanistischen Union Vertreter natürlich der liberalen Partei, der FDP, aber auch aus anderen Parteien, also von Bündnis 90, den Grünen, aus der SPD. Aus der CDU sind mir keine Mitglieder bekannt, aber würde sich prinzipiell von unserer Seite her auch nicht ausschließen. Man muss dazu sagen, dass die Humanistische Union immer ein Verein war, der in gewisser Weise so ein intellektueller Zirkel auch war. Das heißt, da wurde in relativ kleinen Kreisen gearbeitet, Stellungnahmen erarbeitet, Papiere, Bücher, Publikationen vorbereitet. Dieser Verein hat es nie auf eine ja, parteiförmige Machtbeteiligung abgesehen. Insofern gab es auch immer ein Spannungsverhältnis zwischen den Mitgliedern des Vereins und dann den Vertretern, die eventuell dann auch mal in Regierungsverantwortung gelangt sind, wie Herr Schily etwa. Da haben sich dann häufiger auch die Wege getrennt zwischen der Humanistischen Union und ihren früheren Mitstreitern. Aber es gibt natürlich eine ganze Reihe von Mitstreitern wie Burkhard Hirsch oder ja Sabine Lotter-Schnannenberger, die nach wie vor bei uns sehr aktiv sind. Mhm.
Aber an sich bemüht man sich jetzt nicht so sehr jetzt über bekannte Figuren abzustrahlen, sondern es ist vor allem eine inhaltliche Arbeit.
Ja, es ist die Mischung, denke ich, aus beiden. Also wir wissen sehr wohl, dass diese Namen für uns eine wichtige Funktion haben. Sie sind in der Außendarstellung, in der Außenwirkung enorm wichtig für Dinge, die wir erreichen wollen. Aber ja, wir sind auch sehr froh, dass sich die Mitglieder unseres Beirats, die betrifft es ja vor allem, dafür auch ein Stück weit instrumentalisieren lassen. Aber im Kern geht es uns natürlich um die Sache und im Kern geht es um die Forderungen, die wir vertreten.
Mhm. Bevor wir da zu den Forderungen, inhaltlichen Themen und Schwerpunkten kommen, würde mich nochmal interessieren, was war denn eigentlich der Grund, warum sich die Humanistische Union zusammengefunden hat? Also es muss ja immer ein... muss ja irgendwo jucken, wenn man sich kratzt. Mhm. Was hat dazu geführt, dass die HU gegründet wurde?
Ich glaube, dieser Gründungsimpuls, der wird schon aus dem Untertitel sehr deutlich, den sich die Organisation damals noch gegeben hat. Sie nannte sich nämlich Kulturpolitische Initiative. Und die, wenn man sich die Zusammensetzung der Gründungsgeneration anschaut, also das sind der Gründungsaufruf stammt von Gerd Chesney, einem Verleger aus München, und dementsprechend waren in der ersten Gründungsversammlung auch sehr viele Journalisten, intellektuelle Verleger vertreten. Das waren Leute, die in der Adenauer-Ära eine große Unzufriedenheit mit der Gestaltung des öffentlichen und des politischen Lebens hatten, die sich beispielsweise darüber geärgert haben, dass die Kirchen bestimmte Dominanzansprüche im öffentlichen Raum hatten, was also weit über den Rahmen sozusagen des religiösen Lebens hinausging, zum Beispiel auch das Verbot oder ja Diskussion um Theateraufführungen umfasste, wo solche Leute dann gesagt haben, das ist ein Teil unseres Lebens, den ihr uns bitte zur freien Verfügung überlasst.
Ist das sowas wir, wie Tanzverbot am Karfreitag?
Ja, also eine der sozusagen Gründungsgeschichten oder Ereignisse im Gründungsumfeld der Humanistischen Union war eine Diskussion um eine Theateraufführung in München, wo es um ein Bühnenbild ging. In diesem Bühnenbild konnte man erahnen, dass möglicherweise ein Engel nackt dargestellt sei. Das war nicht genau zu erkennen, aber ja, man konnte es ahnen. Das hat Vertreter der Kirchen dazu veranlasst, die Absetzung dieses Stückes zu verlangen. Und dagegen gab es dann auch einen Protestaufruf, also Freiheit der Kunst doch mal bitte zu gewähren und dieses Bühnenstück weiterhin im Programm zu lassen. Und das ist so ein typischer Konflikt oder ein anderes Thema. Ein Buch aus der Zeit, das heute schon fast missverständlich ist von seinem Titel her, das Problem der Mischehe. Denken wir heute wahrscheinlich eher an eine ethnisch gemischte Ehe. Damals war es die Frage, darf also der Katholik die Evangelin heiraten? Oder gibt es da Probleme? Das ist also der Hintergrund, der zeitgeschichtliche Hintergrund, in dem die Humanistische Union entstand.
Das heißt, dass also jetzt konkret der kirchliche Einfluss spielt eine große Rolle.
Der spielt eine große Rolle. Also der
das heißt, der Name Humanistische Union ist dann sozusagen bewusst auch deswegen gewählt worden, dass man so den Humanismus, der sich sozusagen dem Menschen widmet, explizit gegen so ein Glaubensmodell stellt.
Kann man das so? Ja, sowohl als auch. Also man kann sagen, dieser Humanismus war schon in gewisser Weise als Gegenmodell auch zu religiösen Wahrheitsansprüchen, Glaubensansprüchen formuliert. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, dass Humanismus in den 60er Jahren noch viel stärker einen politischen Anspruch hatte. Also es gibt zum Beispiel aus ganz anderen Richtungen einen humanistischen Marxismus in der damaligen Zeit, also eine politische Theorie, die mit Marx anders umgehen will. Es gibt andere Strömungen. Humanismus war damals nicht so weltanschaulich, glaube ich, geprägt, wie es das heute ist. Und das ist auch in gewisser Weise natürlich ein Verständnisproblem für uns, beziehungsweise ein Problem für unsere Außendarstellung, weil wir inzwischen sehr klar für uns auch definiert haben, dass wir kein Weltanschauungsverband sind und dass wir auch nicht sozusagen die Alternative zur Kirche sein wollen und nicht den Humanismus als irgendeine Form von Glaubensüberzeugung leben wollen, sondern dass lediglich den Humanismus wirklich als in diesem traditionell aufklärerischen Sinne als den Bestimmungsgrund.
Dass man die Freiheit hat, sich auch keinem Glaubensbekenntnis anzuschließen, zum Beispiel.
Ja.
Verstehe. Aber gut, du hast ja schon angedeutet, Selbstbestimmung in moralischer Hinsicht, das hatten wir gerade. Das bezieht sich dann aber auch auf generell die persönliche Freiheit des Menschen, kann man das so sagen?
Ja, in allen Lebensbereichen, also angefangen von der Frage der Geburt, und das war dann für die Humanistische Union in den 70er Jahren ein großes Thema, also der Kampf um die Abtreibungsfrage, der Kampf gegen den Paragraph 218 war die Humanistische Union sehr stark beteiligt, und das geht durchzieht sozusagen das gesamte Leben, also sowohl das politische Leben, aber auch wirklich das Alltagsleben bis hin zur Frage des Sterbens und der Frage, also wie weit kann ich selbstbestimmt auch über mein Lebensende entscheiden. Und da hat die Humanistische Union auch seit den 70er Jahren sich eingesetzt für die Anerkennung von Patientenverfügungen und auch für Sterbehilfe, auch für aktive Sterbehilfe. Das ist eine Entwicklung, die sehr lang gedauert hat. Also es setzte so in Europa ein. In 1976 etwa gab es eine Konvention des Europarates, wo erstmal so die Rechte der Sterbenden festgeschrieben wurden. Das ist in Deutschland sehr schleppend nur umgesetzt worden. Da gab es große Diskussionen darum, also um die, ja, gewissermaßen die Halbgötter in Weiß. Also Ärzte haben erst sehr starken Widerstand geleistet dagegen, Patientenverfügungen anzuerkennen, weil sie der Meinung waren, dass ihre Fachkompetenz eine bessere Grundlage für solche Entscheidungen sei und also die Patienten da sich eher einsichtig verhalten sollten. Inzwischen hat sich auch dieses Verhältnis grundlegend gewandelt, und inzwischen ist es für Ärzte, glaube ich, selbstverständlich, dass sie im Dialog mit Patienten entscheiden, wie Behandlungen ausgestaltet werden, was stattfindet und was nicht.
Das heißt, die Humanistische Union nimmt im Prinzip Themen auf, die auch in den letzten 40, 50 Jahren einem sehr starken Wandel unterzogen waren. Ich meine, wenn ich mir jetzt so die Themenlage anschaue, kann ich mir gut vorstellen, dass es in den 60er Jahren eine ganz andere Dimension hatte, als das heute noch so ist. Ich meine, man kann sich lange darüber streiten, ob jetzt irgendwie das Kirchengeläut das sonntäglich jetzt ein Eingriff in die persönliche Freiheit ist, aber ich glaube, da streitet man sich dann doch eher noch um Details, während, wie du ja schon geschildert hast, in den 60er Jahren das eben noch einen ganz anderen Griff hatte in die Gesellschaft. Ist denn sozusagen dann die Themenlage, ist jetzt sozusagen die Tätigkeit vollendet und man könnte sich auch einfach auflösen oder
ja, gut,
wie hat sich das entwickelt?
Das gab immer wieder Diskussionen, aber ich glaube,
die Patientenverfügung ist doch nun gerade als eine der letzten Abstimmungen des letzten Bundestages auch Thema gewesen. Was ist dort beschlossen worden?
Es ist jetzt beschlossen worden, oder im Prinzip ist nur das gesetzlich bestätigt worden, was bisher schon gängige Rechtspraxis war. Sprich, der Bundestag hat ein Gesetz erlassen, das nochmal ausdrücklich feststellt, was aber alle Gerichte vorher jetzt auch schon immer wieder bestätigt haben. Jede ärztliche Behandlung ist ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit und bedarf deswegen der Zustimmung. Die Zustimmung ist eine Willenserklärung und solche Willenserklärungen kann ich auch vorab verfügen. Das kann ich ja auch für den Fall meines Todes mit dem Testament beispielsweise verfügen. Der Bundestag hat jetzt mit der Änderung des BGB nochmal festgestellt, solche Verfügungen gelten. Da gab es immer wieder Streitigkeiten darum, gelten sie nur, wenn jemand sehr schwer erkrankt ist und an einer unheilbaren Krankheit sozusagen leidet. Oder gelten sie in jedem Fall? Das ist jetzt nochmal gesetzlich klargestellt, sie gelten in jedem Fall. Was der Bundestag aber nicht gemacht hat, und deswegen ist das auch wieder so ein Beispiel, wo ich denke, da hat sich unsere Arbeit auch noch nicht erledigt. Es gibt ja nach wie vor keine Klärung darüber, was ist eigentlich erlaubt in Deutschland an sterbebegleitenden Maßnahmen und was nicht. Es gibt die Unterscheidung zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe. Also in vielen Ländern Europas haben wir inzwischen eine Diskussion, in einigen sogar schon eine Regelung, die aktive Sterbehilfe auch in begrenzten Fällen erlaubt. In Deutschland gibt es seit Jahren breite Mehrheiten innerhalb der Bevölkerung, auch die dafür eine Freigabe sind. Da trauen sich aber die Parteien nicht ran. Das Problem wird noch dadurch verschärft, dass in der Praxis sich gezeigt hat, dass sehr viele Ärzte als auch sehr viele Vormundschaftsrichter, das sind die Richter, die im Zweifelsfall dann immer die Konflikte zu schlichten haben zwischen Betreuern, betroffenen Ärzten, dass die nicht sauber unterscheiden können zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe. Da gibt es also erhebliche Fehleinschätzungsraten. Also ist der Abbruch einer Behandlung zum Beispiel, ist das eine zulässige Form der Sterbehilfe, der passiven Sterbehilfe oder nicht? Und deswegen hätten wir zum Beispiel auch eine strafrechtliche Klärung für dringend notwendig gehalten, um genau diese Unsicherheiten auszuräumen. Da hat sich niemand rangetraut. Da gibt es noch relativ viele Tabus. Und man hat auch in dieser Diskussion jetzt um die Patientenverfügung im Bundestag gesehen, dass da schon noch sehr starke, auch christliche Vorbehalte in der Gesetzgebung eine Rolle spielen. Also der Wille, das Leben anderer zu schützen, auch gegen deren Willen, ist doch bei einigen sehr stark ausgeprägt.
Wie kann man sagen, dass die HU dann quasi auch eine Lobbyorganisation ist?
Ja, wir verstehen uns in gewisser Weise als Lobbyorganisation. Also wir streiten natürlich für unsere Interessen und für die Interessen von betroffenen Gruppen. Vielleicht noch auch zu der vorhergehenden Frage als Ergänzung. Natürlich ist unbestritten, dass sich sozusagen die Dimension, in denen wir streiten und das Umfeld sich erheblich gewandelt hat. Also das betrifft jetzt nicht nur die Fragen der Bioethik, also der Verfügung über den eigenen Körper, sondern auch die ganzen Fragen des Staat-Kirche-Verhältnisses oder des Verhältnisses des einzelnen Bürgers zum Staat. Bei Themen der Datennutzung, der Ausforschung, der Überwachung, da hat sich natürlich viel verschoben und wir befinden uns da gewissermaßen immer so ein bisschen in einem Spannungsfeld. Also auf der einen Seite erlebe ich das Alter unserer Organisation und die langen Entwicklungslinien, die wir bei bestimmten Themen haben, auch als Gewinn, weil wir nicht alle 3 Jahre oder alle 4 Jahre, wenn ein neues Parlament gewählt ist, die Diskussion immer wieder von vorne anfangen, sondern bestimmte Positionen uns auch erarbeitet haben. Aber andererseits muss man natürlich auch aufpassen, dass wir brauchen heute keine Diskussionen mehr zu führen, die wir in den 60er Jahren geführt haben. Also da hat sich auch in der Bevölkerung viel getan.
Ist denn, ich meine, inwiefern, gut, das Themenfeld, wenn ich jetzt nochmal das mit der Kirche aufgreife, gibt's denn da auch heute noch eine Diskussion oder ist jetzt
denke ich das sehr Verhältnis? Wohl. Das ist keineswegs geklärt, denke ich. Also es gibt da viele Diskussionen. Also wir waren ja selber ehrlich gesagt überrascht, hier in Berlin jetzt im letzten Jahr zu erleben, welche Zündkraft und welches Aufregungspotenzial das Volksbegehren pro Reli in der Stadt entfacht hat. Also daran sieht man sehr wohl, dass es auch so ein Meinungskampf in der Öffentlichkeit darum gibt, welchen Stellenwert Religion haben soll. Wir haben natürlich nach wie vor Prozesse, wo immer wieder austariert und ausgestritten werden muss vor Gericht. Wie wird zum Beispiel mit religiösen Symbolen in der Schule umgegangen? Das ist natürlich auch ein geografisches Problem in Deutschland. Also hier in Berlin ist man davon weniger betroffen als unsere Mitglieder in Bayern, die dann oft andere Erfahrungshorizonte haben aus ihren Schuljahren und ihrem Alltag.
Betrifft das jetzt das Kreuz
zum Beispiel im Klassenzimmer oder? Der Kruzifixstreit zum Beispiel, genau, aber auch die Fragen des Religionsunterrichts. Also Berlin hat ja da in gewisser Weise einen Sonderstatus, wo ich denke, dass auch in den anderen Bundesländern nochmal Diskussionen einsetzen werden, weil wir erleben ja jetzt in gewisser Weise schon eine Pluralisierung des religiösen Lebens in Deutschland. Wir erleben immer mehr Religionsgemeinschaften, die nach unserer Einschätzung zu Recht verlangen, gleichgestellt zu werden mit den christlichen Gemeinschaften und genau die gleichen Zugangschancen zum Beispiel zu den Schulen einfordern. Und dann stellt sich natürlich schon die Frage, ob dieses ganze Modell des Staatskirchenrechts, was wir in Deutschland aufgebaut haben und was sehr stark auf die beiden christlichen Kirchen zugeschnitten ist, ob wir das in Zukunft so weiter aufrechterhalten können. Also wenn die alle zu 90% ihren Unterricht finanziert bekommen haben wollen, dann wird es zum Beispiel in Berlin sehr teuer. Wir haben hier über 100 registrierte Religionsgemeinschaften in der Stadt. Das wird dann sehr bunt in der Schule.
Passt jetzt zu diesen religiösen Symbolen auch der Kopftuchstreit oder ist das etwas, womit ihr euch nicht beschäftigt
habt? Doch, der Kopftuchstreit ist natürlich, gehört da genauso rein, wobei der, denke ich, so mehrere Bedeutungshorizonte hat. Also zum einen ist es natürlich die Frage, wie geht man jetzt auch mit islamischen Symbolen um? Und da erleben wir ja auch gerade eine Welle an Gesetzgebung in den einzelnen Bundesländern, wo also teilweise mit sehr gewagten Konstruktionen versucht wird, also christliche Symbole in Schulen zuzulassen und gleichzeitig muslimische Symbole und das Kopftuch auszuschließen, was klar gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz verstößt und was im Endeffekt, glaube ich, auch die christlichen Religionen beschädigen wird. Aber das ist ein Streit, der auch noch nicht ausgestanden ist. Also da ist die Einsicht noch nicht gewachsen, dass wir uns dem auf jeden Fall öffnen müssen.
Was ist denn jetzt sozusagen aus diesem Standpunkt des Humanismus, der ja, wenn ich das richtig verstehe, sich ja doch recht glaubenskritisch gibt, warum mischt man sich da überhaupt ein? Also ist das jetzt nicht nur so ein Kampf unter den Religionen, man will sie eigentlich eh nicht in der Schule haben, oder gibt es schon auch die Akzeptanz eines, wie man so schön sagt, spirituellen Lebens und es geht nur um die korrekte Integration bei Aufrechterhaltung der persönlichen Freiheiten?
Ja. Also ich glaube, der Humanismus ist da so ein bisschen, das ist auch unser Problem mit unserem eigenen Namen inzwischen, führt da so etwas in die Irre. Wir definieren uns ja inzwischen selbst als Bürgerrechtsorganisation seit den 70er Jahren. Mhm. Und Deswegen ist auch der bürgerrechtliche Maßstab und Anspruch für uns die Leitlinie auch in dem Konflikt. Und die heißt Religionsfreiheit. Die gibt es sozusagen in zwei Ausprägungen, positive, negative Religionsfreiheit. Positive, also ich muss möglichst weitgehend meinen persönlichen Überzeugungen, Weltanschauungen nachgehen können und damit verbundene Handlungen, Symbole und so weiter praktizieren dürfen. Negative Religionsfreiheit. Mir als Dritten muss natürlich auch möglich sein, möglichst ohne Einfluss von anderen religiösen Institutionen mein Leben führen zu können. Und nach diesen Maßstäben lassen sich da eigentlich so zwei Lösungen in dem Konflikt denken. Also entweder man versucht quasi ein laizistisches Modell zu betreiben und sagt, also wir unterbinden alle religiösen Symbole im öffentlichen Raum, also in Schulen oder Behörden, schmeißen die gleichermaßen alle raus. Das versucht Berlin zum Teil so zu machen. Oder wir lassen sie alle zu. Das ist eine eher praktische Frage, also in der Schule zum Beispiel, glaube ich, auch eher eine pädagogische Frage. Das muss man gar nicht so als den großen Glaubenskampf oder Glaubenskrieg aufführen, sondern da gibt es Gründe zu sagen, also vielleicht wird der Schüler doch in gewisser Weise beeinflusst oder kann sich dem Einfluss nicht entziehen, wenn die Lehrerin im Kopftuch vor ihm steht. Aber wenn die Nonne in der Ordenstracht vor ihm erscheint, dann muss auch die Muslima natürlich im Kopftuch auftreten dürfen. Das ist dann keine Frage. Oder man lässt sie alle draußen. Ja. Also das wären so die Alternativen.
Und für irgendeine soll man sich entscheiden, oder?
Genau, aber
also Position.
Also was wir haben uns in der Mehrzahl der bisherigen Streitfälle eher sozusagen für die offene Lösung eingesetzt, also sprich Kopftücher zuzulassen, wie andere Symbole auch, weil es im Zweifelsfall auch immer sehr schwierig ist, dann die Abtrennung natürlich zu bestimmen. Also was ist jetzt noch das religiöse Symbol oder ist das modische Kreuz? Das ist
kulturelle Identität.
An der Silberkette.
Ja, genauso mit drin.
Also das würde vielleicht der Pfarrer dann schon gar nicht mehr als das wahre Kreuz sozusagen anerkennen und das wird dann eher schon im Modeladen gekauft. Ja.
Gehen wir mal weg von diesen kirchlichen Zusammenhängen. Es gibt ja auch viele andere wichtige Themen, mit denen ihr euch beschäftigt und vor allem sagen wir jetzt mal auch die vielleicht dann so nach der Gründung auch sehr viel stärkeren Raum eingenommen haben. Ich fand aber jetzt ganz interessant den Zusammenhang, den du im Prinzip ins Spiel gebracht hast mit deiner ostdeutschen Vergangenheit und diesen Stasi-Erlebnissen und dann zu dem Zeitpunkt, als du die Humanistische Union kennengelernt hast, eben diesem Verhältnis der HU zum Verfassungsschutz. Besteht diese Auffassung der HU noch in dieser Form, wie du sie damals kennengelernt hast?
Sie ist natürlich immer wieder zur Diskussion gestellt und wird auch teilweise ist sie umstritten, aber vom Prinzip her treten wir nach wie vor für eine Abschaffung des Verfassungsschutzes ein, weil wir der Meinung sind, dass unsere Verfassung sich nicht mit so einer Institution schützen lässt und unsere Erfahrung eigentlich die eher war, dass solche geheimdienstlichen Organisationen unsere Freiheit eher gefährden und auch unser Staatswesen eher gefährden, als sie zu schützen wollen.
Aber in der Diskussion wird ja sicherlich auch auf den Wert und die Errungenschaften der Tätigkeit des Verfassungsschutzes hingewiesen werden von den Vertretern der anderen Meinung, oder?
Ja, wobei das sehr schwierig ist, also den Wert wirklich genau zu beziffern. Also da es Geheimdienste sind, lassen sich ihre Erfolge oder ihre Ergebnisse ja immer schwer nachvollziehen. Also man erfährt nicht so viel darüber und das, was darüber öffentlich berichtet wird, das ist ja zum Beispiel der Verfassungsschutzbericht. Wenn man den halt in einer gewissen Weise aufmerksamer liest, so wie wir das tun, dann kommt man eher zu der Einschätzung, das ist jetzt kein besonderer Beitrag zu unserer Gesellschaft, der da geleistet wird. Also wir lesen da sehr viele Berichte über verdächtige Umtriebe, Personen, die sich irgendwelcher dubiosen Ziele verschrieben haben und die dann beobachtet werden, wo ich jetzt also aus dem Groben heraus schätzen würde, dass zu 90%, was da beschrieben ist, unter die Meinungs-, Demonstrations-, Versammlungsfreiheit fällt und deswegen überhaupt nicht unter die Kontrolle einer staatlichen Organisation gehört, sondern einfach gewährt werden soll. Das mag viele Gruppierungen, die in den Verfassungsschutzberichten beschrieben werden, mögen dubiose Ziele verfolgen, die wir beileibe jetzt auch nicht alle teilen. Aber solange sie das sozusagen propagandistisch mit den Mitteln der Öffentlichkeitsarbeit über Demonstrationen und Ähnliches tun, ist das deren Angelegenheiten und da gehört der Staat nach unserer Auffassung raus.
Was für eine Gemengelage, was für eine Meinungsgemengelage sieht man sich da gegenübergestellt, wenn man diese Diskussion aufmacht? Weil ich würde jetzt mal festhalten, das ist jetzt nicht unbedingt
Mehrheitsmeinung.
Das populärste, ja. Wenn man da so hingeht. Ich meine, das mag auch davon befeuert sein, dass es eben, es beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz, ja. Sie sind halt geheim, deswegen weiß keiner was darüber, deswegen kann auch so recht keiner irgendwas Negatives darüber wissen, weil man weiß ja nichts. Was ist, also auf was für Diskussionspunkte stößt man da und wo wird es auch in der Argumentation schwierig?
Also es ist natürlich eine ganz schwierige Diskussion, weil die Informationslage sehr asymmetrisch verteilt ist. Also wir kennen die Arbeitsweise dieser Dienste vor allem aus ihrer Selbstdarstellung, aus ihren Berichten. Wir kennen sie natürlich aus einzelnen Fällen, die öffentlich werden und die dann auch zum Beispiel im Rahmen von Gerichtsverfahren öffentlich thematisiert werden. Da hatten wir in den letzten Jahren einige sehr interessante Fälle dabei, die, denke ich, auch sehr aufschlussreich waren über die Arbeitsweise von Geheimdiensten. Also wenn ich mir etwa hier in Berlin die Diskussion und die zum Glück öffentliche auch Berichterstattung und Dokumentation der Überwachung von André Holm als mutmaßlichem Mitglied der militanten Gruppe so anschaue, dann konnte man anhand dieser Geschichte ja sehr gut nachvollziehen, also wie ticken eigentlich so Mitarbeiter von Sicherheitsbehörden? Was ist für die ein verdächtiges Handeln? Was sind für die Verdachtsmomente? Was sind für die Begründungen, um eine Überwachung, eine Gefährlichkeit erstmal zu prognostizieren und dann auch eine Überwachung fortzusetzen? Und das konterkariert jetzt gerade im Fall von André Holm mit der Darstellung sozusagen der Betroffenen, was jetzt eigentlich die Hintergründe ihres Handelns sind, was die auslösenden Momente für bestimmte Verhaltensweisen gewesen sind, dann wird sehr deutlich, dass diese geheimdienstliche Arbeitsweise natürlich eine gewisse Engführung darstellt. Also sie hat so ein, beim Psychologen würde man wahrscheinlich sagen, einen paranoiden Zug. Also das ist halt eine, berufsbedingte Perspektive, die da eingenommen wird und die in allem ein gewisses Sicherheitsrisiko sieht.
Ich dachte, wenn man den Auftrag hat, die ganze Zeit, also die Feinde abzuwehren, aber man findet keine, dann bauen die sich von alleine auf.
Man weiß es ja auch nicht genau, was jetzt gefährlich sein könnte oder was nicht. Also die Arbeitsgrundlage von solchen Diensten ist ja auch sehr problematisch. Also Sie haben ja mit Ihrer Aufgabenübertragung auch, übernehmen Sie eine gewisse Verantwortung, sprich, wenn zum Beispiel Anschläge geschehen, dann stellt sich im Nachhinein ja immer die Frage, warum haben die Dienste das nicht vorher wahrgenommen, warum haben sie uns nicht darüber informiert?
Der Staat tut ja nichts.
Genau, das ist ja dann der Vorwurf, der von der Gegenseite sofort auch, beziehungsweise von den Medien sehr stark auch erhoben wird. Der natürlich genauso problematisch ist, was aber auch wiederum ein grundsätzliches Problem aufwirft. Also diese Idee, durch eine präventive Kontrolle, präventive Überwachung Sicherheit herzustellen, zum Beispiel Bürger vor Anschlägen, vor terroristischen Anschlägen zu schützen, die ist natürlich schon etwas aberwitzig, das erreichen zu wollen. Und auch wenn man sich die Geschichte der gescheiterten Anschläge in Deutschland ansieht, denen wir ja glücklicherweise entgangen sind, weil es irgendwelche Fehler in der Vorbereitung gab, dann waren die größtenteils ja darauf zurückzuführen, dass also die ja potenziellen Attentäter da irgendwelche Fehler begangen haben. Aber es waren keine besonderen Leistungen jetzt der Dienste da erkennbar. Dieses Misstrauen, was da bei uns sicher eine Rolle spielt, das stärkt sich natürlich vor allem dadurch, dass wenn man sieht, mit welchen politischen und mit welchen gesetzlichen Mitteln da auch versucht wird, dieses Sicherheitslevel zu steigern und die Dienste mit mehr Befugnissen auszustatten. Und das ist sozusagen eins unserer Hauptfelder, unsere Hauptbeschäftigung in den vergangenen Jahren, also sich anzuschauen, was passiert eigentlich in der Sicherheitspolitik in Deutschland seit 2001, mit welchen Instrumenten werden hier Dienste ausgestattet, und jenseits aller Grundsatzfragen sozusagen, ist das jetzt gut oder schlecht für die Freiheit, auch mal ganz pragmatisch zu fragen, kann das überhaupt was bringen? Und das wird halt selbst inzwischen von Vertretern, von Fachvertretern der Sicherheitsdienste ernsthaft bezweifelt. Also wenn man sich die sogenannten Antiterrorpakete anschaut, die nach dem 11. September verabschiedet wurden, dann haben sich natürlich die Vertreter zum Beispiel der Polizei darüber gefreut, dass da neue Befugnisse eingebracht werden in den Bundestag. Die haben aber unisono alle bestätigt, dass sie trotz dieser ganzen neuen Gesetze natürlich diese Anschläge hätten nicht verhindern können damit. Also das waren Placebo-Gesetze, die da erlassen wurden. Und das ist eine unserer zentralen Kritiken an dieser Politik, die da betrieben wird.
Trotzdem haben ja die Gesetze durchaus schon zu einem geänderten Verhalten des Staates gegenüber dem Bürger geführt.
Also sie führen auf jeden Fall zu immer mehr Informationen, die der Staat über den Bürger sammelt. Also da haben wir jetzt natürlich eine Parallelität einer technischen Entwicklung, also einer zunehmenden Informationalisierung aller Verwaltungsabläufe und des Alltags. Also alles, was wir heute tun, wird ja mehr oder weniger irgendwie in Computern abgebildet. Also die gute alte Papierakte, die da in irgendeinem Büro verstaubt, die gibt's ja kaum noch. Und zum Zweiten haben wir natürlich eine politische Entwicklung, wo der Staat seinerseits sich sehr stark darum bemüht, Informationen aus den verschiedensten Lebensbereichen zusammenzuziehen, zu verknüpfen und auf verschiedene Gefahrenquellen hin abzuklopfen.
Wenn man sagt, so der Staat macht, ich meine, das ist immer so eine interessante Pauschalisierung. Man hat es ja dann auch in den Gesprächen, die ihr führen werdet, schon konkret mit den Fraktionen beziehungsweise generell den Abgeordneten des Bundestages zu tun, wahrscheinlich auch mit anderen Lobbygruppen in gewisser Hinsicht. Was führt denn dazu, dass es so eine geistige Gemengelage gibt, dass man meint, für Sicherheit sorgen zu müssen? Also ich habe mir irgendwann mal das Grundgesetz angeschaut und mal nach dem Wort Sicherheit gesucht. Das ist da...
Fehlt da irgendwie, ne?
Ja, es ist einmal erwähnt, da geht es aber mehr so um Schutz vor Seuchen. Mhm. Aber taucht ansonsten nicht auf. Allerdings ist das Wort Freiheit sehr häufig genannt an vielen Stellen. Aber was führt denn dazu, dass das in der öffentlichen Diskussion immer wieder so nach vorne gebracht wird und dass immer wieder gesagt wird, man müsse ja für die Sicherheit sorgen und überhaupt die Sicherheit wäre ja wichtig? Was also bedient das Staatswesen an der Stelle einen legitimen Anspruch, dem einfach auch Priorität einzuräumen ist, oder widerspricht hier der Staat eigentlich seinem eigenen Wesen?
Also es ist natürlich ein legitimer Anspruch, ein legitimer politischer Anspruch zunächst mal, zu sagen, der Staat soll eine gewisse Sicherheit im alltäglichen Verkehr zwischen den Bürgern garantieren. Also das staatliche Gewaltmonopol hat seinen Grund und ist auch ja sozusagen einer der Benefits, den sich Bürger vom Staat erhoffen. Also das ist unbestritten. Bei der Frage, welche Rolle dieser Anspruch oder dieses Sicherheitsbedürfnis jetzt in unserer Verfassungsordnung und damit auch sozusagen in unserem grundsätzlichen Verhältnis Staat-Bürger spielt, da geht der Streit dann allerdings schon los. Also, dass die Sicherheit dort nicht auftaucht, hat ihren guten Grund, wenn man sich sozusagen die Grundkonzeption oder die Grundideen unserer Verfassung anschaut, dann ist es natürlich eine Verfassung, die klassisch liberal davon ausgeht, der Bürger muss vor zu viel staatlichem Einfluss geschützt werden. Die Gegenseite in diesem Diskurs geht jetzt allerdings dazu über, zu behaupten, dass dieser Sicherheitsbegriff da nicht auftaucht, heißt eigentlich nur, dass er übergeordnet wäre. Er würde dem Ganzen also vorausgehen und wäre deshalb auch in gewisser Weise in der Lage, dieses ganze Verhältnis von Einzelnen und Staat, was über Grundrechte austariert wird, in unserer Verfassung auszuhebeln. Also für die Zwecke der Sicherheit, wenn die sozusagen gefährdet sei, dann sei praktisch unsere ganze Verfassung gefährdet in Frage gestellt und deswegen seien also diese Sicherheitsbelange in gewisser Weise vorgängig gegenüber allem anderen. Das ist historisch so eine etwas eigenartige Interpretation, weil es immer davon ausgeht, dass unsere Verfassung quasi so eine Art Schönwetterverfassung ist. Also die gilt irgendwie in Friedenszeiten und wenn wir keine Terroristen in der Nähe haben und dann können wir alle hier mit unseren Grundrechten so ein bisschen heile nette Welt spielen und wenn es dann hart auf hart kommt, dann...
Wenn die Kinder vom Spielplatz geholt.
Genau. Vergessen wir das alles und das gilt alles nicht mehr. Das ist insofern absurd, wenn man sich anschaut, in welcher historischen Situation unsere Verfassung ausgearbeitet wurde und von wem sie ausgearbeitet wurde. Das waren allesamt Leute, die davor gerade ein tausendjähriges Reich erlebt haben, die sehr klare Erfahrungen davon hatten, wenn bürgerliche Freiheitsrechte außer Kraft gesetzt wurden und genau deshalb diese Freiheitsrechte auch so stark gemacht haben in der Verfassung, um diesen Tendenzen vorzubeugen, um also sowas nicht wieder geschehen zu lassen. Und das ist natürlich so einer dieser Konflikte, den wir da im Moment austragen. Also welchen Stellenwert dogmatisch auch hat dieser Sicherheitsanspruch. Ich denke, rein praktisch in der öffentlichen Diskussion spielt da natürlich auch eine große Rolle das Verständnis von Politik oder ja die Selbstbehauptung sozusagen von Politik, zu allen Problemen irgendetwas zu deren Lösung beitragen zu können. Und gerade wenn wir über wirkliche terroristische Anschläge diskutieren, müssten wir uns eigentlich wohl mal die Frage stellen, ob das überhaupt mit politischen und mit repressiven Mitteln zu lösen ist. Also das wäre ja ein Eingeständnis, was medial natürlich nicht sehr gut zu verkaufen ist, was auch sicher nicht sehr gut rüberkommt, aber die Diskussion, die wäre ja mal nötig. Also können wir überhaupt Sicherheit mit diesen Mitteln erlangen oder ist das nicht eine Illusion, der wir da hinterherrennen?
Wenn man jetzt mit diesem Paket Grundrechte unterm Arm so daherkommt und immer drauf zeigt, hier Verfassung und so, da steht doch alles da drin, warum verhaltet ihr euch denn nicht entsprechend? Ich meine, gut, das ist, weiß ich nicht, wie wird man dann aufgenommen? Ich meine, auf der einen Seite ist es ja auch leider so offensichtlich, ich weiß nicht, ob da jetzt sich vielleicht ein Wandel abzeichnet, das würde mich mal auch deine Einschätzung interessieren, aber Bürgerrechte sind irgendwie nicht sexy. Also das ist irgendwie etwas, was so in der Gesellschaft nicht in demselben Maße thematisiert und diskutiert und aufgenommen und als für wichtig geachtet wird. Warum? Ich weiß es nicht. Und schafft natürlich dann auch relativ wenig Rückhalt. Wie ist das einerseits, wie seht ihr das, wie sich das, verändert sich was in der Gesellschaft, welchen Stellenwert haben Bürgerrechte, vielleicht sehe ich es ja auch ganz falsch und inwiefern kriegt man da eben Rückenwind oder eben auch nicht für eine Diskussion mit der politischen Klasse?
Also ich denke, dass sich da sehr klar derzeit was verändert, also natürlich bringt es wenig, mit der Verfassung unterm Arm umherzulaufen, also die Verfassung ist nur so viel wert, wie die Bürger einfordern, dass diese Verfassung für sie eine Rolle spielt. Das ist zum Beispiel ein Grund oder ein zentrales Projekt, was wir ja seit mehreren Jahren jetzt betreiben, ist ein sogenannter alternativer Verfassungsschutzbericht, der Grundrechte-Report, den wir herausgeben, gemeinsam mit 8 anderen Bürger- und Menschenrechtsorganisationen, und wo wir jährlich wirklich aufgegliedert nach den einzelnen Grundrechten berichten, wie ist eigentlich die tatsächliche Lage.
Der wird jedes Jahr publiziert.
Wird jedes Jahr publiziert.
Was ist das für ein Umfang?
Das sind in der Regel so 200, 250 Seiten, wobei wir immer schon das Problem haben, dass wir uns da sehr beschränken müssen. Also die Redaktion musste immer eine strenge Auswahl treffen, und da geht es wirklich um ganz konkrete Einzelfälle von Grundrechtsverletzungen, dann jeweils über den Zeitraum eines Jahres, also des jeweiligen Vorjahres. Dann wird berichtet, also wodurch werden zum Beispiel Versammlungsrechte, Meinungsfreiheit und andere Grundrechte eingeschränkt. Und da stellen wir halt in großen Zeilen fest, dass immer wieder die Institutionen, die Behörden, die vorgeben, die Verfassung zu schützen, eigentlich eines der zentralen Probleme mit produzieren, nämlich die Übergriffe auf diese Grundrechte, die sie eigentlich gewährleisten sollten.
Und also zum Beispiel der Verfassungsschutz, aber nicht ausschließlich?
Genau, also wir haben fortgesetzte Fälle von rechtswidriger Beobachtung durch den Verfassungsschutz, wo Gerichte sich dran abarbeiten, wo die Öffentlichkeit sich dran abarbeitet. Und jetzt haben wir vor kurzem mal einen Erfolg in einem Fall erzielt, dass ein Publizist nach jahrzehntelanger Beobachtung durch den Verfassungsschutz endlich wieder allein in seiner Privatsphäre gelassen wird, und der Verfassungsschutz also davon absieht. Aber das sind leider eher die seltenen Fälle. Oft haben wir also umgekehrte Diagnosen zu Fällen. Aber was die Öffentlichkeit betrifft, würde ich sagen, dass sich in den letzten Jahren da doch ein deutlicher Wandel abzeigt. Also wir sind ja jahrelang eine Fachorganisation gewesen, die wirklich in sehr begrenzten Zirkeln zum Beispiel diese Sicherheitspolitik analysiert und kritisiert hat. Da haben sich oft eine Handvoll Leute für interessiert, was da passiert ist. Wir haben jetzt seit einigen Jahren, auch dank des Arbeitskreises Vorratsdatenspeicherung, eine sehr breite öffentliche Diskussion um neue Überwachungsgesetze gehabt. Also die sogenannte Online-Durchsuchung von Computern war eine Diskussion, die, glaube ich, am Ende dem Innenministerium sehr missfallen hat, dass also so ein neues Ermittlungsinstrument so breit schon in den Medien diskutiert wurde und von allen auch wahrgenommen wurde als eine gewisse Gefährdung. Das haben wir vorher bei keinem anderen Sicherheitsgesetz erlebt, obwohl man von der reellen Bedrohungslage aus natürlich sofort sagen muss, dass die Online-Durchsuchung, also die wenigsten Personen werden von so einer Online-Durchsuchung betroffen sein. Da gibt es andere Probleme wie die Rasterfahndung oder Ähnliches, die betrifft im Zweifelsfall viel mehr Leute.
Oder eben Leute, Vorratsdatenspeicherung.
Oder die Vorratsdatenspeicherung.
Weil Design alle betrifft.
Ja.
Und was ändert sich? Also
und da,
solche Arbeitskreise, gut, das sind halt weitere Aktivisten, da könnte man jetzt sagen, da steht jetzt HU2 daneben.
Gibt es ein neues Label für? Ja, das ist schon insofern schon mehr. Also wir können das auf der einen Seite ganz praktisch auch an Zahlen ablesen. Also diese Vorratsdatenspeicherung hat zu einer Verfassungsbeschwerde von über 30.000 Personen geführt. Das ist ein Rekord in der Bundesrepublik gewesen. Das zeigt natürlich auch eine gewisse Hoffnung, die da auf dem Verfassungsgericht lastet. Das zeigt ein gewisses Vertrauen in unsere Verfassung, in das Grundrechtssystem. Und das zeigt, dass gerade diese Vorratsdatenspeicherung auch in der breiten Öffentlichkeit angekommen ist, wo vorher solche Gesetze kaum angekommen sind. Wir können das zum Zweiten bei uns im Verband, aber auch in vielen anderen Verbänden sehen. Wir haben jahrelang gegen die Überalterung gekämpft in unserer Mitgliedschaft. Das Problem haben wir jetzt seit 4 Jahren nicht mehr. Also wir sehen, dass zunehmend sich Leute für Bürgerrechte interessieren, gerade auch jüngere Menschen dafür interessieren. Und deswegen also auch dieses Vorurteil, dass die Jugend jetzt irgendwie nur noch twittert und facebookt und überall ihre Daten hinterlässt, das stimmt so in der Pauschalität auf jeden Fall nicht. Und da findet wahrscheinlich auch eine gewisse Spaltung statt, würde ich vermuten. Also es gibt auf der einen Seite sehr wohl eine ja, Informationselite oder eine Gruppe von Nutzern neuer Medien, die sehr bewusst und sehr kontrolliert mit diesen Medien umgehen wollen und die auch sehr sensibel sind, was zum Beispiel Datenschutzansprüche da betrifft. Und das ist genau die Gruppe, die dann auch laut aufschreit, also wenn ein neues Gesetz zur Internetzensur diskutiert wird oder Ähnliches.
Ja, dieser Mangel, also das mangelnde Engagement der Bürger, das habe ich ja im Prinzip angesprochen. Es wird ja dann in der Diskussion auch mal gerne verwiesen auf damals, wie es war, als die Volkszählung kam, 87, wo es dann auch ein entsprechendes Gesetz, Entschuldigung, eine entsprechende Entscheidung des Verfassungsgerichts gab, im Kern gegen die Vorgehensweise der Bundesregierung damals und so en passant auch ein neues Grundrecht geschaffen hat.
Mhm. Wir haben jetzt das zweite.
Genau, jetzt.
Das IT-Grundrecht.
Ich überlege jetzt gerade, was der korrekte Name dieses ersten Grundrechts war.
Recht auf informationelle Selbstbestimmung.
Genau, das war's. Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Jetzt ist im Rahmen dieser Online-Durchsuchung, die du ja schon ernannt hast, auch das zweite Mal ein solches Recht geboren worden. Da geht es im Wesentlichen um den Schutz der eigenen Infrastruktur, die so durch so eine Online-Durchsuchung konkret bedroht wäre. Es hatte so eigentlich gar niemand, glaube ich, damit gerechnet, dass so ein neues Grundrecht dabei von dem Verfassungsgericht formuliert werden würde.
Das war recht überraschend für uns,
ja. Ja. Was schafft das für eine Situation? Also inwiefern ist die Arbeit und die Entscheidungskräftigkeit des Verfassungsgerichts an der Stelle denn auch einflussnehmend für die Diskussion um diese Bürgerrechte?
Ich glaube, da muss man verschiedene Ebenen auseinanderhalten. Also das ist zumindest so die Erfahrung, die man aus diesem ersten Urteil und der ja inzwischen 25-jährigen Geschichte, also wir haben letztes Jahr 25 Jahre Datenschutzgrundrecht, also dieses Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung gefeiert. Wenn man sich das rückblickend anschaut, dann fällt die Bilanz da etwas zweischneidig aus. Also natürlich war es damals ein sehr großer Erfolg und eine ja wirkliche Errungenschaft, dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung als besondere Ableitung des Persönlichkeitsrechts bestätigt zu bekommen. Also das hat genau in die Zeit gepasst, genau in die Befürchtung gepasst, mit der Entwicklung der Computertechnik hier vor Problemen zu stehen, die einer neuen Antwort bedürfen. Und wenn man sich dieses Urteil, ich schaue mir das hin und wieder an, wenn man da drin liest, dann ist das, ja, da steckt ein ziemlicher Entwurf oder ein Arbeitsprogramm drin. Also wie will man mit dieser Technik umgehen und wie kann man den Einzelnen auch schützen, dass er diese Technik auch sorglos verwenden kann. Das hat zum Teil so nicht funktioniert, wie sich das, glaube ich, die Richterinnen und Richter damals gedacht haben. Also in diesem Urteil sind ja bestimmte Grundsätze des Datenschutzes formuliert worden, etwa Datensparsamkeit, die Frage der Zweckbindung und Ähnliches, die heute also zum einen kaum bekannt sind, was schon ein deutliches Indiz dafür ist, die sind irgendwie nicht so in der Öffentlichkeit angekommen. Mhm. Zum Zweiten aber auch darauf hinweist, dass sie nicht beachtet werden. Also Zweckbindung heißt ja zum Beispiel für den Staat, er darf Daten, die er an einer Stelle, die eine Behörde zum Beispiel erhebt für eine bestimmte Aufgabe, nicht einfach weiterreichen an eine andere Behörde. Das soll in gewisser Weise die staatliche Verfügungsgewalt begrenzen, soll also davor bewahren, dass etwa das, was ich bei der Steuererklärung angebe, auf einmal bei der Polizei wieder auftaucht und dann zu entsprechenden anderen Fragen führt. Also wenn ich nicht weiß, in welchem Kontext eine Information verwendet wird, kann ich mir gar nicht sicher darüber sein, welche Konsequenzen sie hat. Das ist die Lehre oder die Idee hinter der Zweckbindung. Mhm. Diese Zweckbindung wird heute kaum noch, spielt kaum noch eine Rolle in der Politik, weil sie sich ganz einfach mit einem neuen Gesetz jeweils umgehen lässt, indem ich der zweiten Behörde auch eine gesetzliche Grundlage dafür schaffe, dass sie diese Daten erheben und einsehen und verwenden darf, habe ich die Zweckbindung aufgehoben. Und das erleben wir massenweise. Wir erleben heute eine zunehmende Vernetzung von Informationen, auch auf staatlicher Seite. Und da zeigt sich, dass also das Vertrauen allein darauf, dass man jetzt also mit einmal geschaffenem Recht nun auf der sicheren Seite wäre und der Datenschutz, also das Problem des Datenschutzes sich damit erledigt hätte, das ist trügerisch. Und das, denke ich, wird auch bei dem neuen IT-Grundrecht nicht so sein. Also das ist dogmatisch ja im letzten Jahr dann sofort heiß diskutiert worden. Was bedeutet dieses neue Grundrecht? Das ist ja im Vergleich zu dem ersten Grundrecht auch wirklich so ein Grundrecht, was etwas systemfremd auf die IT-Infrastruktur abzielt, also nicht mehr nur auf den eigenen subjektiven Anwendungsbereich, sondern auch auf die Geräte, die ich da nutze. Und daraus lassen sich theoretisch eine Menge Forderungen ableiten. Also wie ist es überhaupt möglich, zum Beispiel, dass hier E-Mail- oder Internetzugänge unverschlüsselt angeboten werden? Das ist unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit, der IT-Sicherheit, total fahrlässig. Und eigentlich gehört sowas in eine Regulierung staatlicherseits hinein. Also wenn wir uns über Centpreise von SMS und so weiter Gedanken machen und dafür Gremien wie die EU benutzen, um das zu harmonisieren, uns gleichzeitig aber überhaupt keine Gedanken darüber machen, was eigentlich dann über diese SMS-Schnittstellen oder so alles abgegriffen werden kann, dann ist das etwas paradox. Also da sind die Maßstäbe etwas falsch gelagert. Und mit dem neuen Grundrecht auf Vertraulichkeit und Integrität, informationstechnische Systeme, das ist so dieser ziemlich sperrige Titel, den sich auch die Richter da haben einfallen lassen, wird eigentlich gesagt, dass der Staat auch in gewisser Weise präventiv dafür sorgen muss, dass seine Bürger bei der Nutzung von solchen Techniken sicher sind, sicher vor der Ausspähung durch Dritte sind. Und das ließe sich interpretieren oder anwenden auch als eine Forderung.
Steht das Wort da so drin, präventiv?
Präventiv heißt es da nicht, aber
schöne Umkehr des Präventionsstaates, dass
insofern
Staat sich auf einmal nicht darum kümmert, Verbrechen vorzubeugen, sondern vorzubeugen, dass er selber.
Es ist ein sogenanntes Gewährleistungsgrundrecht, ein Gewährleistungsanspruch, als den dieses Recht sozusagen formuliert wurde, und dahinter steckt also dieses Konzept, dass der Staat in dem Fall auch nicht erst eingreift, wenn sozusagen das Kind in den Brunnen gefallen ist, also dann für eine entsprechende Strafverfolgung beispielsweise zu sorgen hat, sondern dass er auch vorbeugend Maßnahmen ergreifen muss, um dem zu begegnen.
Dieses diese immer wiederkehrende Diskussion mit dem Überwachungsstaat, man hat so das Gefühl, das ist einfach so eine wiederkehrende Mär. Man macht das Fenster auf und schreit auf die Straße, dass man das jetzt alles beklagt und es wird ja alles in Richtung Überwachungsstaat gehen, und dann macht man das Fenster wieder zu und dann legt man sich wieder hin. Und am nächsten Tag geht es wieder genauso weiter. Das schließt jetzt auch nochmal so ein bisschen an diese Feststellung vorhin, die du meintest, so, es tut sich was in der Bevölkerung und ihr hättet jetzt euer Jugendproblem gelöst. Inwieweit ist denn diese Wahrnehmung, dass, ich meine, es gibt ja manche, die sagen, wir sind nicht auf dem Weg zum Überwachungsstaat, sondern wir sind bereits ein Überwachungsstaat, wir sind auf dem Weg zum Präventionsstaat. Also wie seht ihr das an der Stelle und wie kann man, wie ist dieses Thema in den Köpfen der deutschen Gesellschaft verankert? Also was stellt ihr fest, wie das wahrgenommen wird?
Zum Teil noch sehr verzerrt. Also vielleicht vorweg, ich selbst bin sehr vorsichtig, was solche Diagnosen mit Überwachungsstaat und Ähnlichem betrifft. Also ich halte das für vergleichbare Zuspitzungen, wie sie natürlich auch auf der Gegenseite stattfinden. Also auch das, was uns sozusagen über Terrorgefahren berichtet wird, ist, glaube ich, mit Vorsicht zu genießen. Und das ist eine Form der Medialisierung von Konflikten, die auf beiden Seiten da betrieben wird. Und der Überwachungsstaat, denke ich, ist da die eine Perspektive darauf.
Das heißt, wie die eine Seite immer von Terror redet und man die andere
redet glaubt,
das ist ja alles übertrieben, nutzt sich das sozusagen in beide Richtungen ab?
Genau, also ich glaube, das sind Zuspitzungen, die darf man da, also die sind nicht allzu belastbar.
So. Gut, aber Überwachung ist auf jeden Fall ein Thema.
Überwachung ist ein Thema, was dann die konkrete Beschäftigung damit betrifft. Ich glaube, da ist im Moment noch das Problem, dass die Wahrnehmung von Überwachung oder das Gefühl von Überwachung und die tatsächlichen Grundlagen von Überwachung sehr weit auseinander liegen. Also ich hatte das ja schon kurz erwähnt, bei der Online-Durchsuchung hatten wir eine sehr breite Diskussion. Also was zeigt, der Computer ist inzwischen für viele Menschen ein sehr sensibler Punkt. Also das Gefühl, hier könnte jemand meine Festplatte durchstöbern und irgendwie steht dahinter so die Befürchtung, naja, irgendwas Verbotenes lässt sich auf fast jedem Rechner finden, also würden sie auch bei mir irgendwas finden. Die führt, denke ich, genau zu dieser Diskussion und zu diesem großen Austausch, der da stattgefunden hat. Ähnlich wie die Volkszählung, also das Überwachungspotenzial der Volkszählung war rein faktisch, glaube ich, wesentlich begrenzter, als es die breite Diskussion und die Aufregung darum damals Glauben gemacht hat. Aber natürlich stand im Hintergrund die Befürchtung, das könnten Informationen sein, die das Finanzamt interessiert. Da habe ich auch irgendwas zu verbergen und dann treten entsprechende Empfindlichkeiten an den Tag. Das ist also etwas, was ich sehr oft dann in der Diskussion wahrnehme, also dass Leute sich vor Überwachung fürchten, wo ich glaube, da besteht überhaupt kein Grund davor, sich zu fürchten. Also es gibt dann doch nicht so viel Überwachung, dass hier jeder auf seiner Toilette da beobachtet wird oder ähnliches. Das liegt noch sehr auseinander. Es fehlt einfach in vielen Fällen an Informationen darüber, was findet hier statt, wo greift der Staat hier Daten ab, wo finden hier Austausche statt und wo nicht.
Trotzdem macht ja die deutsche Gesellschaft schon den Eindruck, als wäre sie ausgesprochen sensibel, was dieses Problem betrifft.
So. Im europäischen Vergleich auf jeden Fall, ja.
Ja, vielleicht auch im internationalen. Ich weiß nicht, diese Orwellsche Vision erzeugt hier immer wieder extremes Echo, während wenn wir mal beim europäischen Vergleich bleiben, ist ja die Situation in Großbritannien da ganz anders. Da gibt es schon so etwas wie eine flächendeckende Kameraüberwachung, ohne dass man jetzt aus der Ferne eine Diskussion wahrnimmt in der Gesellschaft über den Sinn und Nutzen dieser Systeme. Hier scheint die Diskussion den Systemen zumindest ein Stück weit voraus zu sein.
Glaube ich nicht. Also ich halte solche internationalen Vergleiche immer für sehr problematisch, weil die Balance von Privatsphäre und Öffentlichkeit, glaube ich, in Ländern sehr verschieden ausfallen kann. Also vielleicht so ein Beispiel, wo mir das sehr deutlich geworden ist. Wir hatten im letzten Jahr die Diskussion um die Steuernummer. Das knüpft in gewisser Weise an diese ganze Datenschutzdebatte an, weil in dem Urteil zur Begründung des Datenschutzgrundrechts war damals eine zentrale Passage die Diskussion darüber, ob es zulässig sei, ein Personenkennzeichen einzuführen. Die Volkszählung wurde damals übrigens von den Vertretern der Regierung damit begründet, dass man so eine direkte Erfassung und Zählung vor Ort machen will, weil man nur so an die Information, an die Bestandsinformationen herankommen würde. Wenn man eine Registerabfrage machen würde, bräuchte man dafür, um die verschiedenen Register abzugleichen, Personenkennzeichen. Und so ein Kennzeichen sei mit einer freiheitlichen Grundordnung eigentlich unvereinbar. Jetzt sind wir 25 Jahre weiter. Jetzt haben wir in den vergangenen Jahren eine Steuernummer eingeführt bekommen, die von ihrer Reichweite und ihrer Tragweite eigentlich genau dem entspricht, nach unserer Auffassung, was damals als Personenkennzeichen sozusagen im Zentrum der Kritik und auch dieser Entscheidung des Verfassungsgerichts stand.
Weil es eine Nummer ist, die man von Geburt an zugewiesen bekommt, die sich dann eben...
Die sich lebenslang hält, die eindeutig ist, also anders als beispielsweise Pass- oder Ausweisnummern, also nicht wechselbar ist, sondern ich bin eindeutig mit dieser Nummer identifizierbar. Ich werde sie nicht los. Und das Besondere daran ist, während die Pass- und die Ausweisnummern relativ stark, also mit relativ starken juristischen Mitteln gegen Missbrauch geschützt sind, ist diese Steuer-ID-Nummer von vornherein als Austauschnummer, als Index quasi konzipiert. Also es ist vorgesehen, dass andere Behörden als das Finanzamt diese Nummer besitzen dürfen, darauf zugreifen dürfen und dann Datenabgleiche stattfinden. Also alles genau das, wenn man dann in das Datenschutzurteil von 83 reinschaut, was da noch verpönt war.
So. Wird denn das dann überhaupt Bestand haben, wenn dagegen geklagt
wird? Das wird die Frage sein. Wir führen das Verfahren. Das wird noch eine Weile dauern.
Also die Humanistische Union führt Verfassungsklage dagegen.
Genau. Wir sind im Moment noch vor dem Finanzgericht in Köln, Wir haben uns selbst quasi verpflichtet, auch das Verfahren bis zum Verfassungsgericht zu führen.
Wenn es denn nötig sein sollte.
Das wird sicher nötig sein, weil die Finanzgerichte das noch gar nicht allein entscheiden könnten, wenn sie das für verfassungswidrig hielten. Mhm. Aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, war ja der internationale Vergleich. Dann ist in der Diskussion um diese Steuernummer uns immer vorgehalten worden, also schaut euch Norwegen an. Norwegen hat schon längst so eine Steuernummer, ist trotzdem eine freie Gesellschaft geblieben. So. Und fand just im letzten Jahr eine ganz interessante Debatte in Norwegen statt, wegen eines Datenschutzskandals, der mit dieser Steuernummer in Verbindung stand. Und zwar ist es in Norwegen durchaus üblich, die Einkommensdaten aller Menschen zu veröffentlichen, einmal im Jahr. Die werden da sogar auf CD gepresst und dann an Redaktionen geschickt, die veröffentlichen die zum Teil im Internet und so. Also eine Form von Publizität, von Einkommensverhältnissen für Deutschland sehr schwer vorstellbar. Im letzten Jahr hat das aber zu einem Skandal geführt, weil versehentlich mit diesen Einkommensdaten die Steuernummer auch bekannt gegeben wurde und damit diese Daten verknüpfbar wurden mit anderen Datenbanken. Das war der größte Datenschutzskandal, den die nach Einschätzung der Behörden da in Norwegen jeweils erlebt haben. Und das zeigt also, wie sensibel mit dieser Nummer da umgegangen wurde. Da ist sehr wohl bewusst gewesen allen, dass also diese Nummer ein ganz sensibler Punkt ist. Also die kann ich nicht so einfach veröffentlichen wie eine Telefonnummer. Genau das ist aber im Prinzip was hier in Deutschland geplant ist. Also ich muss als Selbstständiger zum Beispiel dann diese Steuernummer veröffentlichen. Damit wird sie für andere einsehbar.
Wo muss man die veröffentlichen?
Weil es meine Steuer...
Also gegenüber dem Finanzamt?
Nein, auch gegenüber meinen Kunden.
Also auf Rechnung?
Ja. Mhm. So. Und damit haben diese Leute natürlich...
Achso, es ersetzt die derzeitige Steuernummer, ganz klar, deswegen muss sie überall genannt werden.
Genau, ersetzt die und damit veröffentliche ich sozusagen meinen zentralen Schlüssel, was jetzt meine Datensammlung betrifft. Mhm. So. Und das deswegen meine ich nur, also allein die Tatsache, hier findet Videoüberwachung statt, da nicht, hier haben wir eine Steuernummer, da nicht, das... sagt noch nicht viel darüber aus, sozusagen, wie damit umgegangen wird, welchen Stellenwert das hat. Also da gibt es dann wieder andere Bereiche, wo die Privatsphäre auch in England beispielsweise deutlich strenger gefasst ist als in Deutschland. Also wenn man sich da das Pass- und Meldewesen anschaut, da liegen wir sehr weit auseinander. Da ist das aber in Großbritannien deutlich bürgerfreundlicher als in Deutschland.
Bürgerrechte stehen also jetzt im Mittelpunkt der Humanistischen Union. Man ist ein bisschen weg von dieser, wie hieß es, kulturpolitischen Initiative, als die man sich am Anfang verstanden hat, oder gilt das in gewisser Hinsicht auch noch?
Der Titel taucht so nicht mehr auf. Vom Prinzip her aber halten wir uns das weiterhin offen. Also sprich, wir arbeiten in den letzten Jahren sehr stark mit rechtspolitischen Instrumenten. Wir haben sehr viele Juristen in unseren Reihen, die für uns auftreten. Darüber hinaus halten wir uns aber auch andere Aktionsformen offen. Also derzeit bereiten wir zum Beispiel mit dem Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung wieder eine Demonstration vor, hier im September, gegen Überwachung. Und
hier in Berlin am 12. September.
Am 12. September, genau. Vom Potsdamer Platz aus. Und wir sind auch nach wie vor offen zum Beispiel für Kunstbeiträge gegen Überwachung. Wir beteiligen uns an Filmfestivals und Ähnlichem. Mhm.
Vielleicht mal ein bisschen noch zur konkreten Arbeit und Struktur der Humanistischen Union. Also es ist ein Verein, das haben wir schon genannt. Ist das jetzt eine, also wie fördert man die Union durch Mitgliedschaft? Also finanziert sich die HU durch Mitgliedschaft oder
ja, also
wie läuft der Laden?
Im Vergleich zu anderen NGOs sind wir eine Organisation, die sich zu 90% aus den Beiträgen und Spenden ihrer Mitglieder finanziert. Also wir sind ein relativ, also finanziell gesehen, autarker Verein. Das hat natürlich was mit unseren Themen zu tun, für die es in dem Sinne nicht diese Förderlandschaft und diese Förderstruktur gibt, wie es das meinetwegen in der Bildungs- oder Entwicklungspolitik gibt. Das hat aber auch was ja, mit der Eigenständigkeit und mit dem Eigensinn der Organisation zu tun. Also man war immer stolz darauf, möglichst frei von staatlichen Geldern sich zu organisieren und da frei agieren zu können. Was nicht heißt, dass wir zum Beispiel von Stiftungen oder Ähnlichem auch Fördergelder erhalten, aber da liegt sozusagen die Sensibilitätsschwelle bei uns sehr hoch. Wir legen sehr viel Wert darauf, uns da inhaltlich nicht fremdsteuern zu lassen. Und finanzieren uns deswegen also vorwiegend aus unseren Mitgliedern, aus kleineren Förderprojekten und aus freien Spenden.
Wie viele Mitglieder gibt es?
Wir sind jetzt bei 1500 Mitgliedern. Mhm.
Und dieser Zulauf an jungen Leuten, wie macht sich das bemerkbar? Also abgesehen davon, dass man es bemerkt durch die Mitgliedsanträge, ist das, führt das zu einem neuen, zu einer anderen Vereinsstruktur, Vereinsleben?
Das ändert den Verein schon recht beachtlich, weil also man sieht das zum Beispiel an der Altersstruktur unserer Mitgliedschaft. Also die hat sich innerhalb weniger Jahre deutlich nach unten bewegt. Also
ich meine, so ja. Jetzt so vereinskulturell, was ich meine, wir sind jetzt noch nicht so sehr auf Veranstaltungen und Publikationen eingegangen, aber ich meine, es wird ja regelmäßige Treffen geben, auch vielleicht auf überregionaler Ebene.
Ja.
Zeichnet sich das dort ab?
Ja, da halten sich bisher zumindest noch so die etablierten Formen und Strukturen aufrecht. Also wir diskutieren, das ist vielleicht so ein Ausdruck auch dieses Generationenwechsels, unter anderem auch eine Namensänderung schon. Also diese Diskussion gibt es schon sehr lang, aber sie wird im Moment auch wieder aktiver geführt und wird demnächst wohl auch zur Abstimmung stehen.
Mhm. Weil kann man schon sagen, in welche Richtung das
also
geht?
Also wahrscheinlich wird es etwas in Richtung Gesellschaft für Bürgerrechte gehen. Also man ist bestrebt, sozusagen wirklich das Arbeitsfeld, den Arbeitsgegenstand in den Titel zu heben, weil der Begriff des Humanismus inzwischen mehr und mehr von weltanschaulichen Verbänden besetzt wird und wir deswegen auch ein Erklärungsproblem gerade bei diesen Themen haben. Mhm. Wenn wir uns dazu positionieren, wir dann sehr oft mit humanistischen Verbänden wie dem verwechselt werden, wo wir eigentlich dritte Partei sein wollen, also wo wir nicht weder atheistischer oder humanistischer Verband noch Religionsgemeinschaft sein wollen. Mhm. Aber in der Zusammenarbeit ansonsten macht sich das natürlich auch bemerkbar, dass wir ja sehr stark sozusagen unser Medienverhalten hat sich geändert. Also wir hatten bis vor Jahren natürlich einen sehr hohen Anteil noch an Mitgliedern aus der Gründungsgeneration, deren Computernutzung eher eingeschränkt war, eher wenig vertreten war. Inzwischen haben wir eine relativ große Website ausgebaut, arbeiten an dem Wiki und Ähnlichen, also arbeiten auch mit neuen Medien sehr stark zusammen.
Die Webseite kann man gleich auch mal nennen. www.humanistischeunion, also mit Bindestrich.de. Mhm. Was findet man dort?
Ja, da findet man im Prinzip alles, was wir produzieren, produzieren wir auch im Netz. Also unsere ganzen Publikationen stehen da. Ein relativ umfangreiches Archiv an Publikationen, also wo wir jetzt auch dabei sind, Zeitschriften, also etwa die Zeitschrift Vorgänge, die wir seit 1962 herausgeben, die digitalisieren wir und bringen die Schritt für Schritt ins Netz. Das ist eine Vierteljahresschrift, die wir zusammen mit einem anderen Verein publizieren, aber auch den Grundrechte-Report, unsere Verbandsnachrichten, unsere Veranstaltungstermine, Dokumentationen, Ähnliches oder auch unsere Musterklagen, wenn wir dann wieder mal vor Gericht stehen. Das findet man da im Netz.
Aber dieser Grundrechte-Report, also ist die Zeitschrift auch als solche im Netz
zu finden? Die etwas älteren Ausgaben, also wir haben vom Verlag eine Frist von 2 Jahren ausgehandelt. Nach 2 Jahren werden die Ausgaben dann komplett ins Netz gestellt. Wir sind jetzt noch ein bisschen im Verzug, aber 4 Ausgaben, glaube ich, sind inzwischen im Netz vollständig.
Und der Grundrechte-Report?
Der Grundrechte-Report vom Grunde. Unsere Verbandszeitschrift ist komplett da.
Ach so, okay, alles klar. Dann gibt es auch noch einen Preis, den die HU verleiht.
Ja. Also ja, die HU verleiht mehrere Preise, aber mehrere. Sozusagen der große Preis, unser großer Ehrenpreis, auf den der unser Bundesverband verleiht, ist benannt nach einem der Mitbegründer, Fritz Bauer, der hessischer Generalstaatsanwalt war und der ja, maßgeblich dafür verantwortlich war, dass der Auschwitz-Prozess überhaupt stattgefunden hat. Und Fritz Bauer hat Gründungsjahre der Humanistischen Union sehr stark geprägt und überhaupt dieses Thema der Aufarbeitung des NS-Regimes hat die Humanistische Union sehr geprägt. Und im Gedenken an ihn, an seinen Beitrag für die Rechtsordnung, verleihen wir diesen Preis etwa alle 2 Jahre.
An
Personen, die durch ihr Lebenswerk nach unserer Meinung dafür würdig sind. Die letzte Verleihung fand im November letzten Jahres statt an Klaus Waterstraat, und zwar für seinen Einsatz für Patientenrechte. Klaus Waterstraat war einer der ersten Ärzte, der in den 70er Jahren sich für Patientenverfügung eingesetzt hat und der in Lübeck eine alternative freie Beratungsstelle für schwangere Frauen aufgebaut hat, die schon vor der Liberalisierung des Paragraph 218, also des Abtreibungsparagraphen, eine Beratung angeboten hat, die also den Frauen möglichst die freie Entscheidung für oder gegen das Kind überlassen hat und nicht irgendwelche moralischen Ansprüche an sie gestellt hat. Und Klaus Waterstraat war nun schon etwas in die Jahre gekommen, hat sich seitdem sehr dafür eingesetzt und gerade angesichts der bevorstehenden Gesetzgebung auch zu Patientenverfügung dachten wir, es ist ein gutes Zeichen, mal zu zeigen, was für tolle Persönlichkeiten es gibt, die sich schon so viele Jahrzehnte dafür auch gemüht haben.
Mhm. Was jetzt so das konkrete Engagement betrifft, wenn man jetzt sozusagen feststellt, aha, Humanistische Union, super, das sind ja eigentlich auch genau die Themen, die mich auch bewegen. Klar, jetzt kann man irgendwie Mitglied werden und sozusagen seinen finanziellen Obolus leisten und kriegt dann ab und zu mal eine Zeitschrift. Gibt es auch die Möglichkeit, sich ein bisschen aktiver einzubringen?
Ja, auf jeden Fall.
Treffen?
Also es gibt derzeit 10 Regionalgruppen, die bei uns aktiv arbeiten.
Die bieten
regelmäßig Treffen an. Also die Zentren sind in Bayern, in Nordrhein-Westfalen und Berlin. Das sind traditionell so unsere stärksten Landesverbände. Daneben gibt es dann in Hessen noch 2 aktive Gruppen, Hamburg, Hannover und inzwischen auch sogar ein ganz kleines, zartes Pflänzchen in Ostdeutschland, wo sich auch eine Gruppe im Moment zusammenfindet in Sachsen. Und diese Gruppen also arbeiten zum Teil zu regionalen politischen Initiativen, Themen. Zum Teil bieten sie Veranstaltungen an. Also wir haben pro Jahr etwa 100, 120 Veranstaltungen bundesweit. Und da gibt es natürlich sehr viel Spielraum, wie man sich da einbringen kann. Also das hängt auch immer sehr stark von den eigenen Qualifikationen mit Bringsel ab.
120 Veranstaltungen, was sind das dann für Veranstaltungen?
Das reicht vom Streitgespräch über Fachtagung, also zu den ganzen großen sicherheitspolitischen Entwicklungen der letzten Jahre, etwa der Vorratsdatenspeicherung, der Online-Durchsuchung, dem Luftsicherheitsgesetz haben wir jeweils Fachtagungen angeboten, wo wir dann natürlich auch versuchen, die Fachöffentlichkeit in gewisser Weise mit unseren Argumenten und Themen zu befüttern. Es gibt aber auch Kulturabende sozusagen, also Filmdiskussionsabende und ähnliches. Also da ist das Spektrum sehr offen bei uns. Mhm.
Und da kann man sich auch einbringen, beziehungsweise man kann auf die Veranstaltungen teilnehmen oder?
Ja, kann eigene Ideen einbringen, eigene Vorschläge machen und natürlich ist jede Form sozusagen der medialen Produktion bei uns auch willkommen. Also wenn jemand schreiben mag oder fotografieren oder Podcasts machen mag, dann freut uns das auch sehr.
Ja, dann sage ich mal vielen Dank und auch vielen Dank fürs Zuhören bei den Hörern, wie immer. Ich freue mich sehr über Kommentare auch zu dieser Sendung im Blog auf diegesellschafter.de. Eine Übersicht über alle Podcasts, die hier bisher gelaufen sind, gibt es bei diegesellschafter.de/podcast. Da kann man auch nochmal ein bisschen zurückblicken, wenn man hier neu eingestiegen ist. Ja, nochmal vielen Dank für das Gespräch und dann sage ich Tschüss und bis bald bei Die Gesellschafter.